Tokaj ist eine malerische kleine Stadt mit alten Gebäuden, nistenden Störchen und Weinkellern, gelegen im Nordosten von Ungarn. Im 17. Jahrhundert zog es Juden aus dem heutigen Polen und der Ukraine durch den Warenhandel in die Region von Tokaj. Der sirupartige, bernsteinfarbene Wein waren den Höfen von Ludwig dem 14. in Frankreich und Peter dem Großen in Russland sehr beliebt. Bald gab es eine blühende jüdische Gemeinschaft in der Region, deren Leben sich rings um die Synagoge im Zentrum der Stadt drehte. Heute ist diese immer noch das größte Gebäude in Tokaj. Aber es steht leer und die Gemeinschaft, die hier einst gedieh und anbetete, ist verschwunden. Ihre Tradition wird durch ein paar verbliebene Mitglieder am Leben gehalten. Diese öffnen an besonderen und heiligen Tagen ihren Gebetsraum, um manche jüdischen Nachkommen Tokajs aus Übersee zu begegnen. Traurigerweise wird die Tora in Tokaj nur noch ein paar Mal im Jahr gelesen, denn es gibt nicht genug Juden, um einen Minyan zu bilden, ein Quorum aus 10 Männern, notwendig für einen Gebetsgottesdienst. Das Aussterben dieser Gemeinschaft kommt nicht von ungefähr. Sie wurde auf tragische Weise dezimiert. In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurde den Nazis bewusst, dass sie den Krieg verloren hatten und dem Untergang geweiht waren. Sie zeigten ihre Wut in einem letzten grausamen Akt voll Hass und Brutalität an Osteuropa. Man trieb jüdische Frauen, Kinder und ältere Menschen aus Ungarn zusammen und schickte sie in Vernichtungslager in Deutschland und dem besetzten Polen. Alle arbeitsfähigen jüdischen Männer steckte man zuvor in Zwangsarbeitskommandos. Doch jetzt wurden die letzten Befehle erlassen. Diese Männer sollten ihren Todesmarsch zu den Vernichtungslagern in Deutschland antreten. Ein befehlshabender Offizier über ein solches Kommando war Soltan Kobinyi. Er musste sich einer qualvollen Entscheidung stellen. Er konnte sich selbst retten und dafür die jüdischen Männer nach Deutschland in den sicheren Tod der Gaskammern abkommandieren. Oder er konnte sein Leben riskieren, sich dem Befehl widersetzen und die Männer zurück nach Ungarn in die Freiheit führen. Das war die fatale Entscheidung, der sich Soltan Kobinyi stellte. Dies ist seine Geschichte. Eine Geschichte über Mut, Missachtung und Ehre. Diese Geschichte wird dich überraschen und inspirieren. Soltan Kobinyi war Ungar und er war ein ungewöhnlicher Nazi. Zum Beispiel weigerte er sich, als Soldat eine Waffe zu tragen. In den aufregenden Tagen von 1936 strömten junge, idealistische Männer aus Europa und der ganzen Welt nach Spanien, um den Aufstieg des Nationalismus zu bekämpfen. General Francisco Franco, unterstützt von Hitler-Deutschland, hatte den Bürgerkrieg in Spanien begonnen und der idealistische Soltan ging nach Barcelona, um über den Krieg gegen den Faschismus zu berichten. Soltans Leben wurde während seiner Zeit in Spanien auf den Kopf gestellt. Aber das war nicht wegen des Krieges, sondern weil er in Barcelona auf einen Mann namens Struve traf. Dieser machte ihn mit der Bibel und der guten Nachricht über Jesus vertraut. Soltan nahm Jesus an, wurde ein Christ und ließ sich taufen. Im Jahr 1942 kehrte Soltan zurück nach Budapest, der Hauptstadt von Ungarn. Eine Zeit lang lebte er durch den Verkauf christlicher Bücher von Tür zu Tür. Danach arbeitete er in der Leitung einer kirchlichen Organisation. Im Jahr 1943 heiratete Soltan die Liebe seines Lebens in Budapest. Etwas später, im selben Jahr, bekam sie einen Sohn. Das frisch verheiratete Ehepaar nannte ihn Martin. Martin war erst 6 Monate alt, als sein Vater in die ungarische Armee einberufen wurde. Aufgrund seiner guten Eignung erhielt Soltan den Rang eines Unteroffiziers. Es stand nicht in Soltans Macht, der ungarischen Armee beizutreten oder nicht. Er wurde einfach eingezogen. Aber erstaunlicherweise war die ungarische Armee mit den Nazis verbündet und kämpfte an der Seite von Adolf Hitler. Diese Ideologie hatte Soltan bereits 7 Jahre zuvor in Spanien bekämpft. So stellte sich Soltan die Frage, wie er dieser Herausforderung entgegensteht, wenn doch alles so sehr seinen Werten widersprach. In Gottes Geboten steht, du sollst nicht töten. Und das würde er auch nicht. Daher wollte er in den Krieg ziehen, um Leben zu retten und nicht um sie zu nehmen. Und so war Soltan Kobinyi in der ungarischen Armee mit den Nazis verbündet. Aber um seine Geschichte fortzusetzen, müssen wir verstehen, was in Ungarn zu dieser Zeit vor sich ging. Die ungarische Regierung war zwar während des Zweiten Weltkriegs mit Deutschland verbündet, führte jedoch 1944 geheime Verhandlungen mit den Alliierten. Als Deutschland das herausfand, besetzte es Ungarn und stellte eine von Nazis geführte Regierung auf. Das geschah im März 1944, 2 Monate bevor man Kobinyi in die ungarische Armee einzog. 1940 wurden alle jüdisch-ungarischen Männer wehrfähigen Alters in Zwangsarbeitkommandos aufgeteilt. Von ihnen sah die große Mehrheit ihre Familien nie wieder. Eine schicksalhafte Begegnung zwischen einem jüdischen Zwangsarbeitskommando und dem Unteroffizier Soltan Kobinyi in einem russischen Wald sollte über das Leben von vielen entscheiden. Im Frühjahr 1944 arbeiteten einige Männer im Wald Bryansk in Russland. Viele von ihnen waren bereits an Unterernährung und an den harten Bedingungen gestorben. Tief im Wald konnten manche vom Arbeitskommando zu Partisanen Kontakt aufnehmen. Diese jüdischen Widerstandskämpfer sagten zu ihnen: Hört, warum überwältigt ihr nicht einfach eure Wachen? Nehmt ihre Gewehre und kommt zu uns. Die Männer führten im Arbeitslager eine hitzige Debatte über diese Idee. Viele waren dafür, andere widersprachen. Was ist mit den Alten und Kranken unter uns? Würden wir sie nicht in Gefahr bringen? Schließlich beschlossen sie, keinen Aufruhr gegen die Wachen anzustiften. Ein paar Tage später kehrten die Männer, die mit Wagen in die Stadt fuhren, um Vorräte zu holen, nie wieder zurück. Am darauffolgenden Tag verschwanden weitere 20 Männer vom Arbeitstrupp. Alle von ihnen liefen davon, um sich den Partisanen anzuschließen. Der befehlshabende Offizier des Arbeitskommandos überlegte und fasste den Entschluss, die Truppe zu dezimieren. Die Männer sollten sich in Reihe aufstellen und jeder 10. getötet werden. Als der Offizier das den Männern sagte, wurden sie in Angst und Schrecken versetzt. Der Befehlshaber entschied für die Autorisierung der Dezimierung nach Gomel, 300 Kilometer westlich gelegen, zu fahren. Dort wollte er im deutschen Hauptquartier eine offizielle Genehmigung bekommen. In der Zwischenzeit sollten die Männer auf dem Gelände im Wald eingesperrt werden. Sie warteten voller Angst auf die Rückkehr des Offiziers. Wussten sie doch nicht, wer am Leben bleiben und wer sterben würde. Der Befehlshaber reiste mit einem Pferdewagen ab. Auf der Straße dann erschreckte ein Lastwagen sein Pferd. Es brannte ihm durch und schleuderte das Gespann in den Straßengraben. Der Offizier wurde herausgeschleudert und brach sich ein Bein. Sein Fahrer und sein Adjutant waren junge jüdische Männer des Zwangsarbeitskommandos. Diese brachten ihn ins Krankenhaus, aber sie erwähnten nicht den Reisegrund ihres verletzten Kommandanten. Das deutsche Kommando schickte einen weiteren ungarischen Offizier als Ersatz. Dieser Offizier war Soltan Kobinyi. Als Kobinyi ankam, versammelte er die jüdischen Männer und sprach zu ihnen: Ich verstehe, warum ihr fliehen wollt, aber wenn ihr das tut, müsst ihr bedenken, dass ich euch vor den Konsequenzen nicht schützen kann. Wenn ihr mit dem Versuch zu flüchten aufhört, werde ich versuchen, euch so gut ich kann zu beschützen. Alle waren sich einig, mit den Fluchtversuchen aufzuhören und auf Kobinyis Hilfe zu vertrauen. Von diesem Tag an wurden die Dinge besser. Morten Fuchs, ein Überlebender des Zwangsarbeitskommandos, war einer der Männer. Er sagte: Kobinyi unterschied sich sehr von den anderen Offizieren, die wir vor ihm hatten. Die anderen waren grausam und behandelten uns schrecklich. Wir hatten noch immer lange, harte Arbeitstage und wenig Essen, aber er war freundlich und respektvoll. Er schützte uns vor den missbräuchlichen Arbeitsbefehlen der Deutschen, indem er für uns verhandelte. Er sorgte immer dafür, dass wir eine menschenwürdige Unterbringung und genügend Essen hatten. Jeder Tag war ein Kampf ums Überleben, aber Kobinyi ließ ein Gefühl der Gemeinschaft unter den Männern entstehen. Er respektierte auch die religiösen Praktiken der Männer und ermutigte sie dazu, ihren Glauben zu wahren, wenn selbst anderswo die Menschlichkeit ganz verloren schien. Die Männer mussten jeden Tag arbeiten, auch an Yom Kippur, ihrem heiligsten Tag, an dem sie zusätzlich alle fasteten. Kobinyi kam zu ihrem Feld und fastete mit ihnen. Er erlaubte ihnen, während ihrer Pausen zu beten. Und sorgte sogar für eine extra Ration Essen am selben Abend. Ein weiteres Beispiel für seine Freundlichkeit war Kobinyis Umgang mit einem der Männer. Sein Name war Isaac Goodman. Er war ein großer Gelehrter und im Judentum sehr gebildet. Isaac lebte streng koscher. Schon jahrelang aß er nur Brot, Marmelade und Margarine. Er war gebrechlich und schwach und konnte die schwere Arbeit, die alle Männer zu tun hatten, kaum bewältigen. Sein Leben stand auf dem Spiel. Deshalb ernannte ihn Kobinyi zum Lagerrabbiner. So brauchte er nicht mehr arbeiten zu gehen. Stattdessen musste er einmal pro Woche eine Predigt halten. Er war nun Lagerpfarrer und das war der Umfang seiner Pflichten. Eines Morgens, als sie zu einem neuen Standort marschierten, machten sie eine Pause am Straßenrand. Kobinyi erlaubte den Männern, während der Pause nach ihrer Gewohnheit zu beten. Als die Männer mitten in ihren Gebeten waren, sahen sie plötzlich einen Trupp von Offizieren und Soldaten in Lastwagen herannahen. Die Männer hörten schnell auf zu beten, aber Isaac Goodman war so andächtig, dass er einfach weiterbetete. Die Männer drängten ihn aufzuhören, doch er ließ nichts und niemanden seine Gebete unterbrechen. Kobinyi bedeckte Isaac schnell und setzte ihn vorne in den Wagen auf seinen Platz. So konnte er seine Gebete beenden, ohne erwischt zu werden. Zusammen mit Kobinyi vor dem Waggon marschierten sie an den anderen Soldaten vorbei. Dies sind nur ein paar Beispiele, wie sich Soltan auf vielfältige Weise für die Männer einsetzte und ihnen half, zu überleben. Kurz vor Ende des Krieges wurde den Nazis ihre Niederlage bewusst. Sie hatten somit keinen Bedarf mehr an den Arbeitern. Kobinyi erhielt den Befehl, die Männer nach Deutschland in ein Konzentrationslager zu führen. Dort sollten sie alle umgebracht werden. Statt den Befehlen zu gehorchen, widersetzte sich Kobinyi und riskierte dabei sein eigenes Leben. Er entschied sich, das Leben seiner Männer zu retten. Also marschierte er mit ihnen in die entgegengesetzte Richtung, zurück nach Ungarn. Unterwegs gelang es Kobinyi, die Männer in Scheunen und Bauernhäusern zu verstecken. Eines Tages versteckten sie sich in einem Bauernhof in der Nähe der Stadt Miskolc in Ungarn, als plötzlich die ungarische Militärpolizei kam und sie alle auf Befehl der Nazis verhaftete. Die Militärpolizei eskortierte sie auf einem Zwangsmarsch in ein Vernichtungslager nach Deutschland. Während dieser Zeit weigerte sich Kobinyi, die Männer im Stich zu lassen. Er stand ihnen zur Seite, versuchte ihnen zu helfen und ermutigte sie, so gut er konnte. Eines Nachts, als alle 140 Männer in einer Scheune schliefen, wurden sie von Kobinyi geweckt. Er flüsterte ihnen eindringlich zu: "Steht auf, schnell, seid leise, wir müssen sofort los." Was war geschehen? Einige der Truppenführer hatten die Militärpolizisten sturzbetrunken gemacht. Als diese schließlich tief und fest schliefen, kam Kobinyi, um seine Männer zu holen und mit ihnen zu fliehen. Sie schlichen sich also aus der Scheune, rannten so schnell sie konnten und marschierten die ganze Nacht in die entgegengesetzte Richtung, zurück nach Ungarn. Nach 2 oder 3 Tagen kamen die Männer in der großen ungarischen Stadt Balassa Jarmat an. Von dort konnten sie das Dröhnen der Artillerie und die Explosion von Bomben hören. Kobinyi versteckte die Männer in verschiedenen Kellern der Stadt, abseits der Gefahr. In dieser Nacht konnte keiner schlafen. Alle hatten Angst, denn sie hörten das Donnern des Krieges immer näher und näher kommen. Zu dieser Zeit waren noch ungefähr 140 Männer in dem jüdischen Arbeitskommando. Eines Morgens erwachten die Männer umgeben von ungewöhnlicher Stille. Das Kriegsdonnern war verschwunden. Stattdessen hörten sie einige Soldaten sprechen, aber nicht auf Deutsch oder Ungarisch. Stattdessen sprachen sie auf Russisch. Die Männer wagten einen Blick nach draußen. Vorsichtig kamen sie aus ihrem Kellerversteck hervor. Sie erkannten, dass die Stadt gerade befreit wurde. Der Krieg war endlich vorbei. Als die russischen Soldaten die Männer des Arbeitskommandos sahen, wussten sie anhand den gelben Armbinden und den Arbeitslagernummern sofort, wer sie waren. So waren die Russen sehr freundlich zu ihnen. Sehr bald waren die Straßen mit Menschen gefüllt. Einige von ihnen waren ungarische Soldaten, die schnell ihre Uniformen gegen Zivilkleidung auswechselten und sich unter den Bauern versteckten. Auf diese Weise würden sie nicht von den Russen erwischt werden. Als die jüdischen Männer des Arbeitskommandos das sahen, liefen sie schnell los, um Gubinyi zu finden. Sie erzählten ihm, was vor sich ging, und ermutigten ihn, schnell seine Uniform abzulegen und sich unter die Leute zu mischen. Aber Gubinyi weigerte sich. Sie flehten ihn an, zu tun, was sie vorschlugen. Aber stattdessen sagte er: Nein, werde ich nicht. Ich habe nichts falsch gemacht. Es gibt nichts, wofür ich mich schämen müsste. Ich bin stolz darauf, das Leben von euch Männern gerettet zu haben. Ich bin ein ehrenwertes Mitglied der ungarischen Armee. Mir wird nichts passieren. Er stand einfach seinen Mann, als die russischen Soldaten kamen, um ihn zu verhaften. Die Männer versuchten, Soldaten zu schützen, so wie er auch sie beschützt hatte. Sie flehten die Soldaten an und sagten: Das ist ein guter Mann. Er hat uns das Leben gerettet. Nehmt ihn nicht mit. Aber die Russen wollten nicht hören und nahmen Soldan Gubinyi mit. Die jüdischen Arbeiter waren am Boden zerstört. Was konnten sie tun, um ihrem Gruppenoffizier zu helfen? Nun, sie wussten, dass Gubinyi eine Frau und ein Kind in Budapest hatte. Daher beschlossen sie, ihm zu helfen, indem sie seiner Familie halfen. Das Leben nach dem Krieg war für alle schwer. Also wechselten sie sich ab, um ihr jeden Monat ein Lebensmittelpaket zu schicken. Im Gegenzug erhielten die Männer immer einen Dankesbrief von ihr. Nach ungefähr einem Jahr brauchten sie keine Pakete mehr. Sie ließ die Männer wissen, dass sie einen guten Job gefunden hatte und nun für sich und ihren Sohn Martin sorgen konnte. Sie erzählte ihnen auch, dass sie eine Nachricht über ihren Mann erhalten hatte. Er sei in Sibirien gestorben, wo er als Kriegsgefangener gehalten wurde. Er war dort in einem Arbeitslager an Typhus gestorben und wurde in einem namenlosen Grab beerdigt. Aber die Geschichte von Soldan Gubinyi endet hiermit noch nicht. Die Tatsache, dass wir heute noch von Soldan Gubinyi wissen, haben wir einem der Gefangenen seines Arbeitskommandos zu verdanken, Morten Fuchs und seiner Tochter Martha. Sie konnten Gubinyis Geschichte einfach nicht in einem namenlosen Grab der eisigen Weite Sibiriens enden lassen. Mehr als 40 Jahre nach diesen Ereignissen musste sich Morten peinlich eingestehen, dass er den Namen des Mannes vergaß, der ihn und so viele andere gerettet hatte. Also machte Morten sich zur Mission, den Namen seines Retters herauszufinden. Er wollte nicht, dass sein damaliger Offizier in Vergessenheit gerät. Er wollte auch, dass der Mann, der sein Leben und das Leben vieler anderer gerettet hatte, einst in Yad Vashem geehrt wird. Yad Vashem ist das internationale Holocaust-Gedenkzentrum in Jerusalem. Hier werden die Gerechten unter den Völkern geehrt. Das sind Heiden, also Nicht-Juden, welche große Risiken auf sich nahmen, um Juden während des Holocaust zu retten. Also fing Fuchs an, so vielen wie möglich aus dem damaligen Arbeitskommando zu schreiben. Vielleicht konnten Sie sich noch an den Namen des Mannes erinnern, der ihr Leben gerettet hat. Obwohl scheinbar viele seinen Namen vergessen hatten, antworteten sie alle, dass sie sich an die Güte und sein Mitgefühl erinnern konnten. Endlich, nach vielen Monaten, erhielt Fuchs einen Brief mit dem Namen, den er suchte. Dem Namen von Soldan Gubinyi. Als nächstes schrieb Fuchs eine Dokumentation für das internationale Holocaust-Gedenkzentrum. Weil hierzu ein zweiter Zeuge benötigt wurde, holte er sich die Aussage von Isaac Goodman ein. Erinnerst du dich? Es war der junge Mann, der zum Lagerrabbiner wurde. Nun, Isaac schrieb Folgendes. Einen Tag vor unserer Befreiung suchte mich Soltan auf, um sicherzugehen, dass ich etwas zu essen hatte. Er brachte mir ein paar gekochte Kartoffeln, denn er wusste und respektierte, dass ich ein sehr religiöser Mann bin, der nicht vom normalen Essen aß. Er war ein sehr religiöser Siebenten-Tags-Adventist und wir haben uns oft über Passagen aus der Bibel unterhalten. Morton Fuchs selbst schrieb folgende Worte. Soltan Kobinyi war ein wahrer Mitmensch auf tiefster Ebene. Während dieser katastrophalen Umstände wurden zivilisierte, intelligente Menschen von irrationalem Hass geblendet und unschuldige Menschen, darunter Mütter mit Babys im Arm, abgeschlachtet. Doch er blieb Mensch. Er riskierte sein eigenes Leben, indem er für unschuldig verfolgte Menschen aufstand und sie verteidigte. Soltan Kobinyi sollte ein Andenken bekommen, dem die höchste Ehre gebührt, die ein Mensch überhaupt verdienen kann. Denn er handelte uneigennützig, heldenhaft und aufopferungsvoll. Und so kam es, dass im Februar 1990 Soltan Kobinyis Name als Inschrift unter den Gerechten unter den Völkern in Yad Vashem, Jerusalem, aufgenommen wurde. Im Februar 1994 erhielt Martin Kobinyi eine Urkunde und eine Ehrenmedaille im Namen seines Vaters von einem Repräsentanten aus Yad Vashem. 3 Monate später stand Martha, die Tochter des Überlebenden Martin Fuchs, hier im zweiten Stock der Synagoge in Tokai. Hier wurde die erste Holocaust-Gedenkfeier der Stadt abgehalten. Sie markierte den 50. Jahrestag nach der Zerstörung der ungarisch-jüdischen Gemeinde. Martha Fuchs erzählte im Namen ihres Vaters die Geschichte von Soltan Kobinyi und wie er das Leben von einigen wenigen jüdischen Männern dieser Stadt während des Krieges rettete. Als alle Anwesenden in spontanen Beifall ausbrachen, verließ Martha das Mikrofon und ging in den hinteren Teil des Saals. Dort stand Martin, Soltan Kobinyis Sohn. Er hatte nie die Gelegenheit gehabt, seinen Vater kennenzulernen. Sie schaute in seine mit Tränen gefüllten Augen und sagte, ich möchte dir für deinen Vater danken. Mich gibt es nur auf dieser Welt, weil er das Leben meines Vaters gerettet hat. Danach stellte Martha ihm eine entscheidende Frage, die sie und ihren Vater schon seit Jahren quälte. Warum hat dein Vater nicht seine Uniform ausgezogen und sich selbst gerettet? Hat er doch so viele andere gerettet? Der Sohn antwortete, ich habe auch oft darüber nachgedacht, warum er seine Uniform nicht ausgezogen hat. Ich denke, der Grund ist, dass er ein sehr gläubiger Mensch war. Er war immer ehrlich und hat nie gelogen. Für ihn wäre es eine Lüge gewesen. Er hatte nichts Falsches getan. Warum sollte er also die Uniform ausziehen? Und das ist das Geheimnis im Mittelpunkt der Geschichte von Soltan Kobinyi. Vielleicht fällt es uns einfach zu sagen, naja, was Kobinyi getan hat, war unlogisch, vielleicht sogar falsch und dumm. Er hätte nichts falsch gemacht, indem er seine Uniform abgelegt hätte. Er hätte nicht nur sich selbst gerettet, sondern auch seiner Frau und seinem Sohn viel Kummer und Sorge erspart. Aber es gibt eine Frage, über die man nachdenken sollte. Wäre es Soltan Kobinyi, der auf mutige Weise so viele rettete, ohne an sich selbst zu denken, derselbe Mann gewesen, der seine Uniform auszog, um andere zu täuschen und sich unter den Bauern zu verstecken? Der Kern von Kobinyis Charakter schien aus einem unerschütterlichen Sinn für Integrität und Ehre zu bestehen. Er ließ sich von moralischen und religiösen Prinzipien führen. Er hielt an Prinzipien fest, welche er so schnell nicht brechen würde. Auch wenn Kobinyi eine Militäruniform trug, unterstand er einem weitaus höheren Befehlshaber als jeder andere in der ungarischen Armee. Es war die Bibel, die ihn lehrte, dass er Gott mehr gehorchen sollte als allen anderen Menschen. In einer der dunkelsten Epochen dieser Welt voll von Brutalität und Schrecken, ließ die Bibel Kobinji klar und deutlich auf das blicken, was gut und richtig war. Und ich bin mir sicher, dass Zoltán Kobinji den folgenden Bibelvers aus Johannes 15, Vers 13 gut kannte. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus redete darüber, wie er sein Leben für uns, seine Freunde, aufgeben würde. Kobinji war bereit, sein Leben zu opfern, denn er hatte gelernt, wie Jesus zu lieben. Also lass mich dich fragen, wohin geht deine Reise durch das Leben? Brauchst du eine Richtung und Sinn in deinem Leben? Hast du die Liebe Gottes erfahren? Es war die Liebe Gottes, die einen ungewöhnlichen Menschen wie Zoltán Kobinji in einen Helden verwandelte. Und sie wird genau das Gleiche für dich tun. Wie Kobinji kannst auch du Gutes auf dieser Welt vollbringen. Ja, du kannst einen Unterschied machen. Wenn das dein Wunsch ist, dann schließe dich doch unserem Gebet an. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für das Leben von Zoltán Kobinji. Wir sind dankbar, dass sein Name mit einem Andenken bewahrt wurde. Du möchtest, dass auch wir ein Vermächtnis an Liebe und Freundlichkeit in dieser Welt hinterlassen. Also, Vater, gieße deine Liebe in unser Leben und lass uns diese Liebe mit anderen teilen. Wir bitten darum im Namen Jesu. Amen.